SWR 2 Leben.
Hallo, grüß Sie. Wir kommen heute zu zweit, gell? Ich hab's ja schon gesagt gehabt.
Christine Zimmermann besucht Else Kramer in ihrer Wohnung im Haus Lebensplätze in München.
Also jetzt war ich beim Dr. Maas, ich bringe Ihnen die Versichertenkarte wieder. Und jetzt habe ich eine Schachtel, die anderen Tabletten, das haben Sie alles bestellen müssen. Ja. Da habe ich Ihnen jetzt derweile mal eine mitgebracht. Sollen wir das am Tisch hinlegen?
Christine Zimmermann ist Mitarbeiterin im Haus Lebensplätze. Sie war für Else Kramer beim Arzt und hat in der Apotheke Medikamente besorgt. Else Kramer ist eine von 26 Bewohnerinnen des Hauses. Sie sitzt im Rollstuhl. Ihre Wohnung ist mit vielen persönlichen Dingen eingerichtet. Das Fenster ist abgedunkelt, der Fernseher leise gestellt.
Dann ist ja noch der Brillentermin offen. Da wollte ich Ihnen jetzt einen Vorschlag machen. Nächste Woche Dienstag könnten wir um 12 Uhr fahren.
Ja, okay.
Sie können es sich ja noch überlegen. Wir sehen uns ja am Freitag noch mal. Okay? Wenn es gut beieinander sind, nächste Woche Dienstag.
Nicht so sicher.
Aber machen wir mal einen Versuch. Ja. Okay? Dann sehen wir schon, ob es klappt. Wenn nicht, dann verschieben wir den Termin noch mal.
Dass Christine Zimmermann in die Wohnung von Else Kramer kommen, sie in gesundheitlichen Dingen unterstützen darf, das musste erst wachsen. Das Misstrauen der Frauen, die hier im Haus leben, gegenüber Menschen, die ihnen helfen wollen, ist groß. Viele Jahre ihres Lebens waren die Frauen wohnungslos. Als Einzelgängerinnen haben sie sich in wechselnden Quartieren oder sogar auf der Straße durchgeschlagen. Im Wohnraum von Else Kramer hängen rundherum selbstgemalte Bilder an den Wänden.
Darf ich Sie fragen, ob Sie die Bilder gemalt haben?
Ja.
Die haben Sie gemalt?
Ja.
Die sind wunderschön.
Das da hinten, das ist ein Patzes.
Was ist das?
Es ist verpatzt, ich habe schlecht gesehen. Und das ist dann überhaupt nichts geworden.
Für das, uns ist es schön.
Na,
doch.
Also,
ja, doch.
Ist alles furchtbar.
Weil die Augen dann so schlecht geworden sind. Ja. Sie hat jetzt dieses Jahr hat sie neue Linsen gekriegt. Sind die Augen operiert worden und darum braucht sie jetzt eine passende Brille.
Später in ihrem Büro zeigt Christine Zimmermann auf ein Bild an der Wand. Else Kramer hat es gemalt und ihr geschenkt. Es zeigt einen Blick an Baumstämmen empor in grüne Baumwipfel. Christine Zimmermann ist gerontopsychiatrische Fachkraft. Das heißt, sie ist Expertin für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das Büro teilt sie sich mit einer Hauswirtschafterin. Außer den beiden Frauen sind im Haus Lebensplätze noch vier Sozialarbeiterinnen tätig, eine Verwaltungskraft und als einziger Mann ein Hausmeister.
Ist vom Anfang an so festgelegt im Konzept, dass jeder Beziehungen aufbaut zu den Frauen. Und der Hausmeister hat gute Beziehungen zu den Frauen. Und die sprechen sie auch zu Themen an, wo sie zu einer Sozialpädagogin nicht kommen würden. Und andere, die lehnen ihn total ab. Wir haben auch eine Frau im Haus, die lehnt den Gesundheitsbereich total ab. Wenn mich sieht, ich bin ein rotes Tuch für sie, weil sie überhaupt nicht hilfsbedürftig sein möchte. Sie schimpft furchtbar mit Frauen, die im Vorbeigehen, zum Beispiel die wo im Rollstuhl sitzen oder die wo mit einem Rollator fahren. Das kann sie überhaupt nicht vertragen, weil sie selber auch hilfsbedürftig ist, aber sie kann das nicht zulassen.
Ist das etwas, was Sie kennen, beschimpft zu werden von Frauen hier?
Ja, natürlich. Und wir haben das täglich da mal angegriffen werden, verbal. Irgendwo muss ja der Mensch mal was loswerden. Und die haben wirklich niemanden. Wir sind hier die einzigen Ansprechpartner. Darum kommen sie auch und werden auch was los bei uns und schimpfen und nennen uns alles Mögliche. Bloß keine feinen Menschen. Aber sie wissen, wir brechen den Kontakt nicht ab. Wir sind nie böse und nachtragend. Sie können uns sagen, was sie wollen und alles loswerden. Und am nächsten Tag sagen wir wieder Grüß Gott.
Ich bin für 3,5 Tage zu Besuch im Haus Lebensplätze, das ganz im Norden von München liegt. Die Mitarbeiter im Haus haben im Vorfeld Bewohnerinnen gefragt, ob sie mit mir sprechen mögen. Eine Frau, die nicht nur mit mir sprechen, sondern mir sogar ihre Wohnung zeigen will, ist Maria Bastecki.
Wollen Kaffee?
Ein Tee hätte ich gern.
Wollen?
Ja, gerne.
Ja.
Haben Sie Tee da?
Ja, ja. Ich mache einen Tee für dich, einen Kaffee für mich.
Sehr gerne.
Ja, ja, ja.
Maria Bastecki sitzt im Rollstuhl und bewegt sich darin mit ihren Füßen fort. In der Küchenzeile ihrer Wohnung greift sie nach einem kleinen silbernen Kännchen und füllt Wasser hinein. Ein Tresen trennt die Küchenzeile vom Wohnraum. Neben Küchenzeile und Wohnraum gibt es ein kleines Bad und einen kleinen Balkon.
Kochen Sie auch selber?
Ja, ja, ja. Kochen selber, ja.
Und mit dem Rollstuhl kommen Sie da zurecht?
Ja. Zitrone, ja. Siehst du Zitrone? Ah, wir haben hier Ketchup hier, Butter hier, Eier hier, Tomatensauce hier.
Butter, Eier, Tomatensauce. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes kauft regelmäßig Lebensmittel für Maria Bastecki ein. Sie kommt einmal in der Woche zum Putzen in die Wohnung und bringt die Einkäufe gleich mit.
Und das reicht Ihnen dann?
Yes.
Ist wenig dann, ne? Gehen Sie dann selber nochmal zu Edeka?
Ich selber gehe nicht in Edeka kaufen. Was brauchen noch? Selber gehe in Edeka.
Zusätzlich kommt zweimal täglich jemand vom Pflegedienst, der Maria Bastecki Medikamente bringt und ihr morgens bei der Körperpflege hilft. Im Gegensatz zu vielen anderen Bewohnerinnen des Hauses akzeptiert Maria Bastecki, dass jemand Fremdes zu ihr in die Wohnung kommt. Wichtig ist ihr aber, dass eine Frau ihr beim Waschen hilft. Mit Männern hat sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr erster Mann hat sie geschlagen.
So, so, Tag. Geschlagen, geblutet, gekommen. Jetzt nein.
War das in Griechenland, als er sie geschlagen hat, oder in Deutschland?
Griechenland. Ich nicht so wollen Männer. Nein, 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 keine Männer. Keine Männer.
Maria Bastecki tritt mit den Füßen in die Luft und schlägt die Arme um ihren Körper. Dass Maria Bastecki mit 59 Jahren überhaupt im Rollstuhl sitzt und ein Rollator schon vor Jahren nicht mehr ausreichte, Ärzte konnten die Ursachen dafür nie klären.
Schmeckt sehr gut.
Ja.
Ja.
An einem kleinen Tisch im Wohnraum trinken wir Kaffee und Tee.
Ich habe nichts trinken runter. Nicht schlafen ins Bett.
An der gegenüberliegenden Zimmerwand steht Maria Basteckis Bett, daneben ein Kleiderschrank. An den Wänden hängen mehrere Heiligenbilder und ein Kreuz, außerdem Fotos.
War das ein Sommerfest?
Das hier, runter. Ich bin hier. Frau Zimmermann hier, André hier. Musik machen, Szene. Ja, gerne vorbei.
Maria Bastecki lebt seit 2011 im Haus Lebensplätze. Nach Deutschland kam sie 10 Jahre zuvor. Sie war zweimal verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter, die heute auch beide in München leben. Ich frage Maria Bastecki nach der Zeit, in der sie wohnungslos war. Doch genau verstehe ich ihre Antwort darauf nicht.
4 Jahre Katastrophe. Alleine.
Es müssen wenigstens 5 Jahre gewesen sein, die sie in München in Notquartieren oder auf der Straße gelebt hat. Denn das ist das wesentliche Kriterium für eine Aufnahme im Haus Lebensplätze. Als weitere Voraussetzung müssen die Frauen älter als 50 Jahre alt sein. Tatsächlich sind viele der heutigen Bewohnerinnen des Hauses bereits älter als 70.
Das ist unser wunderbarer kleiner Garten. Wir können mal ein Stück noch vorgehen. Hier haben wir Fahrradständer und eine kleine Hollywood-Schaukel, die sehr gerne genutzt wird. Auch mal, um dort zu lesen, ein Nickerchen zu machen. Winters wie Sommers wird die genutzt. Dann haben wir hier Bänke, wo die Frauen auch gern mal im Sommer auch sitzen, sich mal auch treffen, eine rauchen, ein bisschen ratschen.
Melanie Dilk ist Sozialarbeiterin und Leiterin des Hauses Lebensplätze. Das Haus ist ein freundlicher, weiß-orangefarbener Neubau. In den 3 Obergeschossen befinden sich die Wohnungen der Frauen, die alle einen Balkon haben. Obwohl alle Wohnungen belegt sind, sind viele Balkone leer. Einige Rollläden sind heruntergelassen. 2011 wurde das Haus nach einer längeren Planungsphase eröffnet. Träger ist das Evangelische Hilfswerk München.
2001 ist in einer Konferenz darüber gesprochen worden, dass es für langjährig wohnungslose ältere Frauen keine Einrichtung gibt, die nicht verpflichtend Beratung hat. Und dann hat es viele Jahre gedauert, um das Konzept zu entwickeln. 2008 ist dann eine Ausschreibung erfolgt über die Stadt München. Und das Evangelische Hilfswerk hat diese Ausschreibung dann mit ihrem Konzept gewonnen. Dann ist 2008 oder 2009 der Grundstein gelegt worden und 2011 war das Haus dann fertig.
Die Frauen, die einzogen, erhielten für ihre Wohnung einen eigenen unbefristeten Mietvertrag. Dieser Mietvertrag gilt unabhängig davon, ob eine Frau Unterstützung durch eine Sozialarbeiterin in Anspruch nimmt oder nicht. Das bedeutet, die Bewohnerinnen des Hauses dürfen Hilfe ablehnen, ohne dass sie dadurch wieder ihre Wohnung verlieren. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, wo eine sogenannte Mitwirkungspflicht an den Mietvertrag gekoppelt ist.
Dann kommt da wieder eine Sozialarbeiterin rein, dann ist hier wieder ein Gruppenangebot und da müssen sie mitmachen und darauf können sie sich nicht einlassen. Einfach aufgrund der Biografie, die sie hinter sich haben, der vielen, vielen Jahre, die sie in verschiedenen wohnungslosen Hilfeeinrichtungen verbracht haben oder auf der Straße gelebt haben.
Auch psychische Erkrankungen sind der Grund, warum viele Frauen im Haus es häufig nicht lange in anderen Hilfeeinrichtungen ausgehalten haben, sagt Melanie Dilk. Die meisten Bewohnerinnen im Haus Lebensplätze haben eine solche psychische Erkrankung. Viele Frauen sind zudem traumatisiert.
Nicht unbedingt diagnostiziert, das ist auch keine Voraussetzung, um hier aufgenommen zu werden. Aber sie haben irgendeine psychische Auffälligkeit, die es ihnen unmöglich macht, sich in reguläre Hilfeangebote zu begeben und die zuzulassen.
Melanie Dilk zeigt mir den Keller des Hauses.
So, hier nebenan sind die Kellerabteile der Damen.
In kleinen, durch Holzverstrebungen getrennten Kellerabteilen haben die Bewohnerinnen des Hauses hier die Möglichkeit, Dinge von sich unterzustellen.
Manche sind leer, manche sind sehr voll. Ganz unterschiedlich, was die Frauen so in ihrem Leben an Dingen gesammelt haben, die für sie von Bedeutung sind.
Man stellt sich so vor, dass jemand, der lange auf der Straße war, erstmal nicht so viel hat wie jemand, der lange in einer Wohnung gelebt hat.
Genau, ne? Und oft ist es dann aber so, dass dann dieses pathologische Horten kommt. Also das ist ja auch eine Form einer Erkrankung. Das heißt, die Frauen haben ihr ganzes Leben lang nicht viel gehabt. Haben aber dann die Dinge, die sie haben, denen messen sie eine immense Bedeutung zu. Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, Dinge hier unterzustellen, wird gesammelt und gesammelt, weil das für die Frauen einfach so einen hohen Wert hat. Dinge zu haben, sich um diese Dinge zu kümmern, dass die nicht weggeschmissen werden.
Bereits am nächsten Morgen komme ich mit dem Thema des übermäßigen Sammelns in Berührung. Eigentlich bin ich mit einer Bewohnerin des Hauses verabredet. Als sie zur verabredeten Zeit auf mein Klingeln nicht die Tür öffnet, halte ich mich eine Zeit lang im Eingangsbereich des Hauses auf. Dort treffe ich Hauswirtschafterin Manuela Fuchs. Sie trägt Handschuhe und Schürze und kommt gerade aus der Küche.
Also ich backe jetzt gerade eben vorrätig einen Kuchen. Und jetzt bin ich nur zeitgleich oben und helfe gerade beim Aufräumen.
Manuela Fuchs unterstützt eine Bewohnerin beim Aussortieren von Gegenständen aus deren Wohnung. Die ist übervoll mit angesammelten Dingen, die für andere nur Müll wären, nicht aber für die Bewohnerin.
Sind Sie so etwas wie eine Vertrauensperson für Sie?
Sie hat schon darum gebeten. Also
dass sie das machen?
Ja, sie hat schon darum gebeten. Und darum, wenn dieser Punkt da ist, dann muss man natürlich dann ganz schnell das ausnutzen. Wenn sie es zulässt und sie selbst zu einem kommt, dann lassen wir für alle stehen und liegen und machen eben das jetzt.
Später am Vormittag treffe ich Sabine Schubert, die Frau, mit der ich am Morgen verabredet war, zufällig im Treppenhaus.
Ja, um 9 Uhr.
Immer früh aufstehen.
Ja, klar, aber wenn dann...
Sabine Schubert hat verschlafen.
Da war gestern bis um 11 Uhr da, haben die sich da unten da bla 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 gemacht, da mit dem Nachtdienst, das höre ich doch auch alles.
Und da haben Sie schlecht geschlafen?
Ich hab echt schlecht geschlafen, sehr schlecht. Angefangen zu schlafen habe ich eigentlich erst um 6 Uhr. Nicht früh, da bin ich ins Bett. Und es ist klar, dass ich dann die Tür nicht höre.
Sabine Schubert nimmt mich mit in ihre Wohnung. Seit 9 Jahren lebt sie in dieser, doch die Wohnung sieht aus wie unbewohnt. Vorhanden ist ein Bett, ein Schrank, ein Sessel, ein kleiner Tisch und ein Fernseher. Nichts liegt herum, die Wände sind kahl. Einzig Bettzeug und Bettwäsche weisen darauf hin, dass hier jemand wohnt. Mehr brauche ich doch nicht, sagt Sabine Schubert.
Ich bin jetzt 70, war 3,5 Jahre verheiratet, 3-mal verheiratet mit dem gleichen Mann. Ja, mei, wo die Liebe hinfällt. Aber der wurde dann zum letzten Mal, wurde er dann schnarrisch. Dann fing er mich an zu schlagen an und habe ich ein Messer reingekriegt und alles. Ja, ja, aber ein Schlappmesser. Und der hat dann die Weinflasche ins Gesicht gekriegt von mir.
Wir haben uns auf die Kante des Bettes gesetzt. Sabine Schubert erzählt, ohne dass ich zu fragen brauche. Immer kann ich ihr nicht folgen. Doch was wesentliche Bedeutung in ihrem Leben hatte, das verstehe ich. Da war zunächst ganz früh der Tod ihrer Mutter, die einen kleinen Bauernhof mit in die Familie gebracht hatte.
Wir hatten bloß Schweine, ja, 2 oder 3 Stück. 5 Hunde hatte ich, Pudel, Dackel, alles gemischt. Eine Ziege, die habe ich immer geärgert als Kind. Und 2 Hasen haben wir gehabt.
Der Vater heiratet wieder. Von ihrer Stiefmutter wird die kleine Sabine schlecht behandelt.
Die Stiefmutter, die hat mich nicht mögen.
Bereits mit Anfang 20 steht sie ohne Dach über dem Kopf da. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits ein Kind gekriegt, das erste Mal geheiratet und sich sofort wieder scheiden lassen. Mit Unterbrechungen wird sie fast ihr Leben lang wohnungslos sein.
Damals, das war nach meiner Scheidung, bin ich obdachlos geworden. 72 habe ich mich scheiden lassen. Ja, aber ich habe dann immer Männer kennengelernt, mit denen ich da mitgegangen bin. Ne?
Sabine Schubert wohnt bei unterschiedlichen Männern. Sie übernachtet aber auch in Quartieren für Wohnungslose. Mal hier, mal dort zu übernachten, ist typisch für weibliche Obdachlose. Dazwischen lebt Sabine Schubert auf der Straße.
Aber ich habe dann einen Bekannten, der war, ist auch auf der Straße gewesen. Da haben wir am Candyplatz geschlafen, so unter einer Brücke. Ne? Und Teewalder kennen sie ja, da gibt es sowas zu essen und so weiter. Schlafsack, und das haben wir dann alles gekriegt, dass man zudecken konnte.
Der Alkohol wird zu ihrem ständigen Begleiter.
Ich habe auch viel gesoffen. Ich war jeden Tag blau. Ich habe hier ein Loch im Kopf, weil ich mit dem Kopf in ein Auto geflogen bin.
Im Suff?
Im Suff.
Heute trinkt Sabine Schubert keinen Alkohol mehr. Sie hat es geschafft, damit aufzuhören. Mit der Unterstützung einer Sozialarbeiterin.
Die von der Schillingstraße hat mir geholfen. Sie hat mir Mut gemacht. Die hat mir anders geholfen. Nicht so wie meine Mutter. Du bist nichts, du hast nichts, du lebst wie eine vergammelte Dings, ne? Und immer, wenn sie kam, hat sie die kleine Katze mitgebracht und den Hund. Und den Hund habe ich ja so geliebt, ne? Das war ja, mei, war der goldig.
Der Zucker, den gehen wir jetzt ganz rein.
2-mal in der Woche findet in der Gemeinschaftsküche des Hauses eine Backgruppe statt.
Ja, den dürfen Sie jetzt auch ganz toll verrühren.
Mhm.
Genau. So, aufhören.
An diesem Vormittag steht griechisches Brot auf dem Rezept. Manuela Fuchs, die Hauswirtschafterin, hat alles vorbereitet.
Wir brauchen heute mal die Oliven.
Ja.
So kleine Stückchen brauchen wir die. So. Die geben wir dann da rein, ja?
Ja.
So. Ist das in Ordnung?
Ja.
Maria Bastecki in ihrem Rollstuhl trägt Schutzhaube und Schürze. Sie schneidet die Oliven, außerdem Feta-Käse. Schließlich werden alle Zutaten zusammen in eine Schüssel gegeben und Maria Bastecki stellt den Rührer an.
Sind die Oliven drin? Jetzt nochmal rühren. Dann können wir schon wieder rein.
Maria Bastecki ist heute die einzige Teilnehmerin beim Backen. Eine andere Frau schaut kurz vorbei, will dann aber doch nicht bleiben. Auch zu anderen Gruppenangeboten im Haus, wie einer Kreativgruppe oder einer Musikgruppe, erscheinen jeweils sehr wenige Frauen. Die Ablehnung von Kontakt zu anderen Menschen, der Rückzug in die eigenen 4 Wände, das ist fast allen Frauen im Haus gemein, sagt Christine Zimmermann, die gerontopsychiatrische Expertin. Sie erzählt von einer älteren Bewohnerin, die sie Frau X nennt. Auch Frau X zog sich zunächst über Jahre zurück.
Sie ist viele Jahre mit dem Rollator selbstständig zum Einkaufen gegangen. Wir haben sonst keinen Kontakt gehabt zu ihr. Und sie wollte auch keinen Kontakt mit uns, außer dass man Grüß Gott gesagt hat. Das war eigentlich das allererste Thema, dass sie mit ihren Zähnen, dass sie gesagt hat, ja, sie hat so Schwierigkeiten mit den Zähnen und sie muss doch vielleicht einmal zu einem Zahnarzt gehen.
Bis dahin war Frau X sehr lange nicht mehr bei einem Zahnarzt gewesen.
Sie hatte 30 oder 40 Jahre keinen Hausarzt und keinen Arzt.
Christine Zimmermann organisiert eine Versichertenkarte, macht einen Termin beim Zahnarzt. Bevor der Termin stattfindet, kommt es zu einer Begegnung der beiden Frauen an der Wohnungstür von Frau X. Frau X zeigt auf ihren Mund.
Schauen Sie mal her, Frau Zimmermann, hat sie sich die Zähne selber rausgerissen. Die Stumpen hat sie immer in die Hand genommen und so lange hin und her und hin und her gewackelt, bis sie von selber rausgegangen sind, dass sie nicht mehr zum Zahnarzt gehen musste. Aber der Kontakt war ein bisschen hergestellt. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man jeden Montag einmal in der Woche Kontakt hat.
Kontakt bedeutet, dass die beiden Frauen von nun an montags an der Wohnungstür von Frau X miteinander sprechen. In die Wohnung hinein darf Christine Zimmermann nicht.
Und sie stand so in der Wohnungstür drin, dass es fast nicht möglich war, hineinzuschauen. War immer nur ein kleiner Spalt in der Wohnungstür, wo sie aufgemacht hat.
Eines Tages bei einer Begegnung der beiden Frauen an der Tür sagt Frau X, dass sie einen großen Knoten in der einen Brust hat und dass ihre Brust unheimlich schmerzt.
Das ging dann über Wochen, über Monate, dass sie immer wieder einmal gesagt hat, ich muss verrecken. Ich muss verrecken, ich habe solche Schmerzen, ich brauche Morphium. Und habe gesagt, ja, Morphium kann nur der Arzt ausstellen. Ich habe kein Morphium. Wir müssen zum Arzt gehen. Nein, sie geht nicht zum Arzt.
Monate vergehen. Dann hält Frau X ihre Schmerzen nicht mehr aus. Sie sagt zu, sich untersuchen zu lassen. Christine Zimmermann macht einen Termin in der Brustsprechstunde im Krankenhaus und bittet Frau X, vorher ein Bad zu nehmen.
Nein, das kommt nicht in Frage. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie benutzt das Pflegebad nicht und sie zieht keine frische Wäsche an. Entweder wir gehen so, wie ich bin, oder wir gehen gar nicht. Ja, und dann gehe ich mit diesen Frauen, so wie sie sind, gehe ich dann zum Arzt. Und im Wartezimmer sitzen andere Menschen mit drin, die machen alle Fenster auf. Dann kommt es zum Arztkontakt, der macht auch als allererstes alle Fenster auf.
Frau X stimmt nach dem Arztbesuch einer Behandlung im Krankenhaus zu. Während sie dort ist, bringen die Mitarbeiter des Lebensplätzehauses ihre Wohnung in Ordnung, entrümpeln und streichen sie. Als Frau X zurückkommt, begegnet sie den Mitarbeitern mit Offenheit und Dankbarkeit, scheint ihre Skepsis gegenüber menschlichen Kontakten verloren zu haben. Gleichzeitig ist sie bereits stark von ihrer Krebserkrankung geschwächt. Ein Palliativ-Pflegedienst wird organisiert. Der darf jetzt ebenso in ihre Wohnung kommen wie die Mitarbeiter des Hauses.
Der Hausmeister hat so eine Klingelanlage gebaut, dass wenn sie oben geklingelt hat, dann haben wir das herunten dann gehört. Vieles haben wir eben gemacht und organisiert und auch gerne, wir haben das gerne gemacht und es ist uns viel eingefallen, weil sie eben plötzlich auch so mitgearbeitet hat und sich so gefreut hat. Wir haben sie täglich besucht, die Kollegen, jeder, der Zeit gehabt hat, ist irgendwann einmal hinaufgegangen.
Als das jährliche Sommerfest im Garten stattfindet, bekommt Frau X das durch die offenstehende Balkontür mit. In der Nacht darauf stirbt sie.
Dann waren wir alle zufrieden, weil das dann doch noch so ein gutes Ende genommen hat, dass sie schmerzfrei gewesen ist und versorgt gewesen ist und dass sie unter ärztlichen Kontakt gestorben ist. Also so wie wir uns das halt als sogenannte normale Menschen vorstellen.
Die Mitarbeiter des Hauses haben heute zu allen Frauen, die im Haus wohnen, Kontakt. Seit Eröffnung des Hauses im Jahr 2011 mussten drei Frauen ausziehen, weil sie andere gefährdet haben. Drei Frauen sind weggezogen, vier sind verstorben. Dass die meisten, die damals eingezogen sind, heute noch da sind, ist ein Erfolg und gibt dem Konzept recht. Auf einer Warteliste stehen 40 Namen von Frauen, die auf einen Platz im Haus warten.